Ja, herzlichen guten Morgen. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr singen. Die Eingeweihten wissen, dass es heute Abendmahl gibt. Und im Rahmen von dem Abendmahl werden wir dann noch Zeit und Möglichkeit haben, Gott zu loben mit unseren Liedern, mit unserem Inneren, von dem, was in unserem Herzen schwingt. Vor ein paar Tagen war ich von der Firma aus unterwegs zu einer Weiterbildung. Mehrere Tage in einem Top-Hotel in München. Abends angereist. Am nächsten Morgen geguckt, wo der Seminarraum ist, da war schon eine Seminarsekretärin, übergab mir ein Namensschild, das ich jetzt hier nicht mitgenommen habe, die hat meinen Namen gehört, und ein Ordner, da haben Sie schon mal Ihre Seminarunterlagen. Ich gehe herein in diesen kleinen Raum, ich wusste, es ist ein Seminar mit 12 Teilnehmern, intensiv, in U-Form gestellt, einige saßen schon da. Und wie sich so gehört, man schaut sich um. Und ich sah vorne den Tisch mit der Tischdecke, wo das Logo von dem Anbieter drauf stand. Und dann in der Mitte die Leinwand und ein Beamer aufgebaut. Da sage ich, okay, dann setzt du dich hinten irgendwo gerade hin, kannst du nach vorne schauen, ist bester Platz. Und da saß jemand und ich gehe da hin und er legt sein Smartphone an die Seite. Wir begrüßen uns. Und ein bisschen Smalltalk, so wie man es kennt. Und dann kommt eine Frau, setzt sich zu mir. Bisschen Smalltalk, später finden wir heraus, dass sie relativ in der Nähe wohnt, wo ich herkomme. Wir kannten uns aber nicht. Und während wir so ein bisschen tuschelten und überlegten, kam er herein. Er ging zu jedem hin, schüttelte die Hand, sagte, bleiben Sie sitzen, Jens Thomas, bleiben Sie sitzen. Und er ging so weiter. Und wir schauten uns an und sagten, was ist denn das für ein Überflieger? Und es waren schon fast alle Plätze voll. Vorne, die ersten beiden, rechts und links, waren noch frei und er zielte auf den ersten Platz, haben gesagt, okay, Seminar gelaufen, der wird hier den ganzen Raum einnehmen, der wird hier alles dominieren an Fragen, an Interaktion. War leider ein Irrtum, das war der Referent. Er ist da vorne dann gegangen an diesen Tisch mit dem Banner da drauf und fing dann irgendwie kurz später das Seminar an. Aber das ist doch die Frage, nicht? Wir schauen die anderen Menschen an, wir screenen uns ab in den Settings, wer ist wer, wer will hier welche Rolle einnehmen, wer nimmt sie ein, wer hat mehr zu sagen, wer dominiert, wer ist der Größte. Und mit dieser Frage sind wir ja nicht allein. Diese Frage ist uralt. Diese Frage haben die Jünger von Jesus auch schon einmal gestellt. In einer total blöden Situation. Jesus hatte gerade erzählt, dass er sterben wird. Zum zweiten Mal hat er das angekündigt gehabt. Man weiß nicht, was sie da so geritten hat. Sie kamen jedenfalls darauf, dass sie meinten, jetzt muss diese Frage gestellt werden. Wir wissen auch nicht, wer von den Jüngern, sondern nur, dass die Jünger sie gestellt haben, diese Frage. Und fragten Jesus, wer der Größte ist. Und darum und alles, was Jesus dann entwickelt hat, geht der heutige Predigttext. Wenn du jetzt die erste Folie einblendest, ich lese das im Zusammenhang. Es ist ein großer, langer Zusammenhang. Es sind 18 Verse, die über Ehrenplätze und Wertschätzung bei Jesus gehen. Und dann beleuchten wir die einzelnen Punkte dazu. Die Jünger fragten Jesus, wer ist wohl der Größte im Königreich der Himmel? Da rief Jesus ein Kind zu sich und sprach, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die kleinen Kinder, könnt ihr gar nicht in das Königreich der Himmel hineinkommen. Wer nun selbst so klein sein kann wie dieses Kind hier, der ist der Größte im Königreich der Himmel. Und wer ein einziges solches Kind annimmt, weil es meinen Namen bekennt, der nimmt mich auf. Wer aber eines dieser Kleinen zum Abfall von Gott verführt, für den wäre es das Beste, wenn ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er im tiefen, offenen Meer versenkt würde. Wehe der Welt, die voll von Fallstricken oder Verführungen ist. Es müssen zwar Prüfungen kommen, doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Besser ist es für dich, verstümmelt und lahm in das Leben einzugehen, als zwei Hände und zwei Füße zu haben und ins ewige Feuer geworfen zu werden. Wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, so reiß es heraus und wirf es weg. Besser ist es für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als zwei Augen zu haben und in das Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet oder geringschätzt. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines himmlischen Vaters. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu retten, was verloren ist. Was meint ihr, wenn jemand 100 Schafe hat und eins von ihnen verirrt sich, lässt er dann nicht die anderen 99 auf dem Berg zurück, um das Vermisste zu suchen? Und wenn er es gefunden hat, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer Vater nicht, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Oft separieren wir ja den letzten Teil. Oh, das ist ein schönes Bild für einen Kindergottesdienst, ein Bild, was man sich gut einprägen kann. Er gehört zu dieser ganzen Geschichte dazu. Und das Interessante ist, dass Jesus das so ausführt und ausmalt zu der Frage, wer ist der Größte im Himmel? Hast du dich das schon mal gefragt? Was ist dein Platz im Organigramm vom Königreich der Himmel? Was ist dein Platz? Du bist jetzt Gast hier in der FEG Viva. Wer ist bei euch der Größte? Den Pastor habt ihr jetzt nicht mehr. Es wird irgendwann mal ein anderer kommen oder eine Pastorin. Schauen wir mal. Ist es vielleicht vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden der Bundessekretär Henrik Otto, den ihr kennt? Oder unser Präses Ansgar Hörsting? Oder ist es doch irgendwie von einer anderen Kirche jemand? Wer ist der Größte in der Politik? Letzte Woche haben wir die Wahlen gehabt, nicht nur die Kommunalwahlen, sondern auch die Wahlen für das Europaparlament, für die EU. Sind die größer als die Regierungschefs in den einzelnen Ländern? Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Und welchen Platz hast du im Organigramm des Himmels? Ich denke, für dich ist relativ klar, zunächst mal ganz, ganz oben steht, sagen wir mal, auf einer Ebene Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber dann gibt es ganz, ganz viele Plätze. Und vielleicht hat das die Jünger auch so ein bisschen gedrängt, die 12, die da waren, dass sie gefragt haben, jetzt hat Jesus zum zweiten Mal gesagt, er wird irgendwie sterben, dann können wir ihn vielleicht nicht mehr so persönlich fragen. Wir wollen uns doch mal sicher sein, was für einen Platz wir haben und bekommen werden. Und dann reagiert Jesus. Jesus reagiert so total anders. Jesus reagiert nicht dadurch, dass er sagt, was für eine blöde Frage. Oder wie könnt ihr nur? Ihr versteht überhaupt nichts. Jesus reagiert total überraschend interaktiv. Der holt sich erstmal ein Kind. Also, wenn wir mehr Zeit hätten, ich hätte jetzt ein Kind da hinten aus dem Krabbelraum rausholen können und hier vorne hinstellen, die arme Mutter, das arme Kind, vielleicht würde es schreien und sagen, was ist das, viele Augen auf mich, was will der fremde Mann von mir? Jesus holt ein Kind und stellt es in der Mitte. Keiner macht sich Gedanken, wie es wohl diesem Kind ging und den Jüngern. Aber vielleicht waren die Jünger auch so cleverless und sagten, okay, jetzt kommt ein Kind, vielleicht soll das Kind das entscheiden. Kindliche Intuität. Vielleicht weiß das Kind genau, wer ist hier der Größte von uns Jüngern, weil wir sind so nah an Jesus dran, dass wir hier irgendwo einer von uns den ersten Platz haben wird. Das ist doch ganz klar. Und Jesus tadelt weiterhin nicht diese Frage, sondern das ist das Tolle an Jesus, diese Fragen auch in den unpassenden Situationen und Momenten beantwortet er. Vielleicht anders, als wie wir es erwarten. So wie du, Renate, vorhin in der Einführung auch schon von dem Mensch mit der Flut erzählt hattest, der Hilfe angeboten bekommen hat, aber anders als erwartet, so antwortet Jesus anders als erwartet. Aber er beantwortet die Fragen, er beantwortet deine Fragen in deinem Leben auch. Möglicherweise anders, als wie du denkst, er beantwortet sie aber. Sei sensibel zu hören und aufzunehmen, was Jesus sagt. Jesus ruft also dieses Kind und sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, kommt ihr überhaupt nicht da herein ins Königreich der Himmel. Also all denen, die sagen, alles sicher, alles klar, sagt er, das wird nichts. Das, was für euch die Werte sind, sind nicht die Werte im Königreich des Himmels. Jesus verteufelt nicht die Frage nach der Größe oder lehnt sie komplett ab, sondern Jesus macht ganz deutlich, ohne Umkehr kommt man überhaupt nicht in den Himmel. Und dann führt Jesus weiter aus, die Welt, die uns umgibt, die Welt, die euch als Jünger umgibt, ist eine Welt voller Fallstricke. Jetzt muss ich einmal schauen. Genau, jetzt haben wir das erste drin. Groß oder klein, das ist total ohne Bedeutung für Jesus. Jesus sagt, es kommt nicht darauf an, wer der Größte ist oder wer der Kleinste ist. Es kommt darauf an, wenn ihr nicht umkehrt wie die Kinder. Ein Kind, das miteinander spielt, entscheidet nicht, wer der Größte ist. Jesus sieht die Menschen und sagt dann weiter, wer nun selbst so klein sein kann wie dieses Kind hier, der ist der Größte im Königreich der Himmel. Und wer ein solches Kind aufnimmt, weil es meinen Namen bekennt, der nimmt mich auf. Von der Größe, von der Bedeutung vor anderen Menschen hin zur Kleinheit des Kindes, um ein sich kümmern um den anderen, um Jesu Namen. Und dann kommt sofort die große Warnung zur Fragestellung, wer der Größte ist. Wer aber eins von diesen Kleinen zum Abfall von Gott verführt, für den wäre es das Beste, wenn ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er im tiefen, offenen Meer versenkt wird. Und Jesus ruft einen Weheruf aus über die Welt, die voll von Verführungen ist. Jesus gibt das als ersten Satz auf die Frage nach der Größe. Die Frage nach der Größe ist also auch eine Frage der Verführungen, eine Frage nach dem, mehr zu sein als der andere. Und dann kommt ein Passus, der zum zweiten Mal im Neuen Testament kommt. Einige Kapitel vorher hat Jesus das schon einmal gesagt, als es um Ehebeziehungen ging. Wenn dich deine Hand zum Bösen verführt, hau sie ab. Wenn dein Auge dich zum Bösen verführt, reiß es aus. Und hier, wenn dein Fuß dich zum Bösen verführt, hau ihn ab. Beim ersten Mal geht es immer um die rechte Hand und das rechte Auge. Hier geht es insgesamt um diese Körperteile. Und das ist extrem. Und das ist, so wie wir aneinander sehen, auch nicht wörtlich gemeint. Einer der alten Kirchenväter, Origenes, soll das gemacht haben mit einer Selbstverstümmelung, aber gemerkt haben, damit werde ich die Sünde auch nicht los. Die Welt ist voller Fallstricke und Jesus sieht die Fallstricke nicht in dem anderen Menschen, sondern in dem Menschen selber. Die Welt ist voller Fallstricke und Verführungen. Und schau doch erstmal zu dir selber hin. Warum will der Mensch der Größte sein? Weil er bestimmen will, wie das menschliche Miteinander funktioniert. Weil er irgendwas geleistet haben möchte, was andere anzuerkennen haben. Jesus lässt sich nicht darauf ein. Jesus sagt, schau dich selber an. Und wenn du meinst, dass der andere dich verführt, schau dein eigenes Leben an. Und dann kommen diese Punkte mit der Hand, mit dem Fuß, mit dem Auge. Kann eine Hand verführen. Was machst du mit der Hand? Gut, mit der Hand kann man stehlen. Das habt ihr sicherlich auch schon mal irgendwo beobachtet in einem Supermarkt, wie sich dann bei mir, ich habe es meistens bei Kindern gesehen, wie die sich dann rumtuscheln und gucken, der Ausgang ist nah und was kann ich hier wegnehmen und schnell rauslaufen. Supermärkte sind mittlerweile schlauer und machen im Eingangsbereich Obst und Gemüse hin, das klaut keiner und die interessanten Sachen sind weiter hinten im Geschäft. Also die Hand kann stehlen. Aber die Hand entscheidet ja nicht zum Stehlen. Das kommt ja irgendwo vom Hirn gesteuert. Die Hand kann schlagen. Die Hand kann aber auch greifen. Die Hand kann tragen, Lasten tragen, vielleicht auch für jemand anderem. Die Hand kann streicheln. Und die Hand kann stützen. Wenn jemand nicht mehr kann, kannst du ihn auffangen und stützen. Die Hand an sich ist also nicht das Böse, sondern das, was du die Hand tun lässt. Und der Fuß, was ist mit dem Fuß? Mit dem Fuß stehe ich erst einmal fest, als wenn ich die Füße nicht hätte. dann müsste ich hier vor euch irgendwie sitzen oder kriechen. Die Füße geben mir die Möglichkeit zu gehen, zu laufen. Natürlich kann ich mit meinem Fuß auch treten, aber ich kann auch vieles andere machen. Die Körperteile sind also nicht das Böse. Es kommt noch das Auge. Was ist mit dem Auge? Das Auge vermittelt uns die Eindrücke von außen, dass wir etwas sehen, dass wir etwas wahrnehmen und dass wir ausrichten können, wohin denn unsere Hände greifen und unsere Füße gehen. Das Auge vermittelt Eindrücke an die Seele, an unser Innerstes, und aus dem heraus entscheiden wir dann, was wir tun. Wir empfinden Lust und Wohlwollen oder Ekel und Ablehnung oder Gleichgültigkeit. Und Jesus sagt, besser, du bist irgendwo unvollständig und kommst in das Reich der Himmel, als dass du vollständig bist, unversehrt an deinem Körper, an deiner Seele, an dem, was du mit dir herumträgst, und wirst in das Feuer der Hölle geworfen. Es ist die große Warnung vor der Verführung eines Kindes, und hier mit Hand und Fuß und Auge mit der Verführung von uns selber. Nicht nur das Kind verführen, sondern auch uns selber verführen mit dem, was wir tun, ist eine große Warnung. Und Jesus sagt, wehe und schade, wenn jemand einen anderen, wenn jemand auch sich selber verführt und das, was in der Seele, im Herzen gewachsen ist, verlässt. Es geht also nicht darum, sich von den Körperteilen zu trennen und sie abzuhaken, sondern vielleicht von irgendwelchen Gewohnheiten, von irgendwelchen liebgewordenen Tätigkeiten, Übungen, Routinen, die uns von Jesus trennen. Sind wir bereit, das loszulassen und abzuhacken, um in das Königreich der Himmel zu kommen? Nicht als Größter, als Erster, der sowieso seinen Platz sicher hat, sondern in der Bemühung, in der Ausrichtung, Jesus, ich möchte dir gefallen. Jesus, sei du in mir. Denn das ist ja die Frage. Wie viel hat Gott von dir? Nicht. Wie viel hast du von Gott? Wie groß wohnt Gott in dir? Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter. Nachdem wir uns selber angeschaut haben und das, was uns verführt in unserem Leben, in unserer Seele, wenn wir uns davon trennen, sagt er, hütet euch davor, dass ihr nicht eines der Kleinen verachtet oder geringschätzt. So wie bei mir im Eingang, wie wir als Gruppe dachten mit dem Trainer, was ist das für ein Überflieger, und er erstmal in unseren Gedanken ein paar Minuspunkte bekommen hatte. Zum Schluss des Seminars mussten wir natürlich eine Bewertung ausgeben, was war gut, was war schlecht und so weiter und so fort. Und da, bis dahin hatte sich das Bild revidiert. Aber am Anfang war in der Gruppe durch das Auftreten erstmal eine Geringschätzung. Die soll sich nicht verfestigen. Die soll sich nicht manifestieren. Jesus sagt, die Engel der Kleinen sehen allezeit das Angesicht des himmlischen Vaters. Das ist jetzt nicht frei evangelisch, dass wir eine Lehre haben über Schutzengel, über Engel, die uns umgeben. Das machen andere Kirchen, die sind da sehr tief und detailliert mit drin. Hier ist aber eine Bibelstelle, die so einen Eindruck zulässt. Es ist nicht total ausgeführt, es ist nicht das Wichtigste, was Jesus uns nahebringen wollte, sonst hätte er ganz, ganz viele Erklärungen gegeben. Es ist für ihn einfach ein Fakt. So wie es der Fakt ist, die Frage nach dem Größten im Himmel beantworte ich nicht mit Nennung eines Personennamens. So ist ein Fakt, es gibt Engel. Und wer einen anderen, kleinen, also nicht mehr nur ein Kind, einen kleinen, einen Menschen, wo man denkt, der steht unter mir, verachtet oder geringschätzt, vergisst, dass auch dieser angeblich geringe Mensch einen Engel hat und dieser Engel den Vater im Himmel sieht. Und er begründet das mit der Ergänzung, der Menschensohn ist gekommen, zu retten, was verloren ist. Die Engel sehen, und deswegen bleibt jede Art der Missachtung nicht Privatangelegenheit. Was ich, was wir über den Referenten gedacht haben am Anfang, was du über einen anderen Menschen denkst, sagst, durch dein Handeln ausdrückst, bleibt nicht Privatangelegenheit. Die Engel sehen es und die Engel sind bei Gott und die Engel sehen Gottes Angesicht. Und irgendwann wirst auch du Gottes Angesicht sehen. Irgendwann wirst auch du einmal über die Engel richten, sagt das Neue Testament. Und der andere auch. Es ist eine große Wertschätzung, die Gott dem Leben gibt, dem Menschen. Es ist eine große Wertschätzung ohne Gleichmacherei. Es ist eine Aufforderung zur bewussten Liebe. Verachtung bleibt nicht Privatangelegenheit zerstrittener Menschen. Die Verachtung hat eine rückwirkende Reaktion. Die Verachtung, das Geringschätzen ist eine typisch menschliche Ursache darin, dass Menschen fragen, wer ist der Größte? Bin ich größer als der andere? Dann kann ich die anderen verachten. Jesus möchte, dass wir dem anderen Menschen im Wohlwollen begegnen. Was hindert, in das Leben, in das Königreich der Himmel einzugehen? Was hindert, in das Königreich der Himmel einzugehen? Eingehen in das Königreich der Himmel ist eine aktive Handlung. Und als Gegensatz dazu malt Jesus vor Augen, dass ein Mensch in das Feuer der Hölle, der Trennung von Gott geworfen werden kann. Das ist eine passive Aktion. Da kann ein Mensch nichts mehr tun, da gibt es keinen Fluchtweg. Hütet euch davor, eines dieser Kleinen zu verachten. Und nachdem Jesus dies gesagt hat, nachdem Jesus soweit schon auf die Frage geantwortet hat, wer denn der Größte im Reich der Himmel ist, kommt er zu diesem Gleichnis, das wir so gerne sehen und erzählen. Das ist das Gleichnis von dem Hirten, der 100 Schafe hatte. Wir selber, meine Frau und ich, waren im vorletzten Jahr in Neuseeland in Urlaub. Das ist das Land mit den wenigen Menschen und den vielen Schafen. Und wir waren auf einer Farm. Und der Farmer hat uns dann abends eingeladen, in sein Pickup einzusteigen und mal über seine Hügellandschaft zu fahren. Wege gab es nicht. Er wollte uns zeigen, wie viel Land ihm gehört, wie viele Tiere ihm gehören. Und die Schafe waren wie bunte Blumen auf den Wiesen verstreut. Alles sein Land. Und es war aufgeteilt mit einigen Zäunen, so 1,20 Meter hoch. Und wir fahren da lang und sehen auf der einen Seite vom Zaun viele Schafe, eine Herde und plötzlich vor uns ein kleines Lamm. Es läuft irritiert auf dieser Wiese, auf der wir gefahren sind, allein herum und läuft immer Richtung Zaun und versucht, über den Zaun rüber zu springen, schafft die Höhe nicht von 1,20 Meter, vielleicht so 70, 80 Zentimeter, die es schafft, stößt vor den Zaun, fällt rum und immer wieder hoch. Was machen? Was tun? Da sagt der Farmer, kein Problem, etwas weiter unterhalb ist ein großes Tor, ich werde mal dahin fahren, das Tor zu öffnen. Und er fuhr mit seinem Auto Richtung von dem Tor und das kleine Lamm erschreckte sich vor dem Motorengeräusch und lief vor dem Auto weg und wurde zum Tor getrieben. Alles klar, alles einfach, dachte ich, bis zu dem Moment, als der Farmer ausstieg. Jetzt war der große, stämmige Mann da. Und das Lamm sah den Mann und hatte Angst und lief wieder den ganzen Weg zurück. Ach, du blödes Lamm. Kein Problem, sagte er und machte das Tor auf. Und jetzt? Dann fuhr er am Zaun in ein Tal herunter und kam von hinten wieder auf diese Weide, wo das Lamm stand und immer noch versuchte, auf und über diese Zaun zu springen. Und sagte, warum ist das überhaupt hier? Und sagte er, das ist halt so wie bei den Menschen. Die Wiese hier ist gleich wie da drüben. Er hat da drüben gegrast und dann war da irgendwie dieser Zaun, wo es sich dann durchquetschen konnte und meinte vermeintlicherweise, auf der anderen Seite wäre das Gras besser. Und er wollte es haben und hat es dann auch erreicht. Und irgendwann am Abend hörte es Mama Schaf rufen und wollte zurück und jetzt fand es den Weg nicht mehr. War nicht mehr geschickt genug, sich da durchzuquetschen, wollte springen und das langte nicht. Und was machst du jetzt? Und er fuhr mit seinem Auto in Richtung von dem Schaf. Und das Schaf immer zum Zaun hin. Und er fuhr ganz nah an den Zaun heran. Und jetzt kriegte das kleine Lamm Panik und lief vor dem Auto direkt auf das offene Tor. Und als es das Tor entdeckte und rüberlief, hüpfte es und jetzt ungefähr 1,20 Meter hoch vor Freude zum Mama-Schaf hin. Dieser Farmer hat sich um dieses eine Lamm gekümmert. Der gute Hirte, erzählt Jesus, verlässt 99 Schafe, um das eine zu suchen. Also, das ist schon sehr extrem. 99 verlassen. Ich meine, ihr seid alle irgendwann mal in der Schule gewesen und kennt die Noten, Schulnoten, 1 bis 6. Und wer dann irgendwo in eine Ausbildung geht, anstelle von einem Studium, kennt den sogenannten IHK-Prüfungsschlüssel. Da werden die Schulnoten in Punkte von 0 bis 100 vergeben. Und die Note sehr gut hast du, wenn du 91 Punkte und mehr hast. So, 91 von 100 ist sehr gut. 99 von 100 ist fast top. Also du kannst es nicht toppen. Du könntest ja hingehen und sagen, 99% habe ich, alles gut. Ein bisschen Verlust ist immer, schade drum. Jesus macht das nicht. Jesus bei der Frage nach der Größe sagt nicht, 99%, wenn du das erreicht hast, ist alles gut. Jesus hier als der gute Hirte in dem Beispiel, was er von sich selber gibt, sagt, der gute Hirte verlässt die 99, weil das letzte Prozent ihm auch noch wichtig ist. Das letzte eine Schaf. Und so wie der gute Hirte sich auf den Weg macht, um dieses Schaf zu retten, und so wie unser Farmer in Neuseeland einen Weg gefunden hat, um das Lamm zur Mutter zu bringen, so ist Jesus auf dem Weg. Und so ist Jesus auch heute in diesem Gottesdienst auf dem Weg zu dir. Du hast vielleicht 99%. Und das ist zweifältig zu sehen. Du hast vielleicht 99% von deinem Leben im Griff. Alles gut, du könntest als der Größte gelten, aber da ist vielleicht noch 1% in deinem Leben, das du noch in Ordnung bringen könntest. Mit 99% stehst du bei der Note sehr gut. Jesus wünscht aber 100% in deinem Leben. Ehrenplatz und Wertschätzung bei Jesus. Das verlorene Schaf, das eine verlorene Prozent ist wichtig, dass alles zusammenkommt, dass man das Anvertraute wertschätzt. Vielleicht hast du Gaben bekommen von Gott und hast sie noch nicht vollständig entwickelt. Vielleicht fehlt bei dir, wo du 99% von dem, was Gott dir anvertraut hat, auch nur noch 1%. Dann gib dich mit dem, was du hast, nicht zufrieden, sondern frag auch dort Gott, wie du das letzte Prozent entwickeln kannst. Und dann wirst du sehen, dass du, wenn du im Himmel ankommst, nicht den Orden als der Größte bekommst, sondern als eine von vielen. Denn Jesus hat sich selber erniedrigt und hat den Himmel um der Menschen willen verlassen, um deinetwillen verlassen. Er hat alles getan, damit du gerettet wirst und damit du ein volles und gutes Leben hast. Jesus war bereit dazu, verkannt und beleidigt, missachtet und geringgeschätzt zu werden. Er hat das getragen, um uns zu retten. Was ist jetzt bei dir der nächste Schritt? Ehrenplatz und Wertschätzung in deinem Leben? Was ist dein letztes Prozent, was du lassen sollst? Oder das letzte Prozent, was du noch suchen und entwickeln sollst? Von was dich trennen? Was dich zur Sünde verführt oder was suchen und holen, zurückgewinnen, was dir von Gott gegeben ist und du vielleicht verloren hast. Jesus will mit dir gehen. In diesem Abendmahl und in der Woche, dass du das letzte Prozent findest und zu seiner Ehre gestaltest. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir sind vor dir und haben deine Antwort gehört auf die Frage, wer der Größte im Königreich der Himmel ist. Wir haben das mitbekommen, wie du uns warnst vor Verführung, vor Geringachtung, Missachtung. Wir haben gesehen, dass da Bereiche sind, auch in unserem Leben, die uns immer wieder zum Bösen, zum Schlechten hinziehen. Und das möchte ich lassen und abgeben vor dir. Und ich bitte dich, dass du jedem hier im Gottesdienst anrührst und zeigst, wo sind seine Bereiche, wo er noch dran arbeiten kann, wo sie noch dran arbeiten kann. Da ist irgendetwas an deiner Retterliebe, an der Entwicklung von dem Guten, was du in uns hineingesteckt hast, was noch nicht völlig entwickelt ist. Wir wollen uns nicht mit 99% oder weniger zufrieden geben, sondern in die ganze Fülle auch dort hereinkommen, damit wir alle dich ehren und lieben und du deine Freude in unserem Leben hast. Bitte dich, dass du uns, dass du jeden Einzelnen hier begleitest in den nächsten Stunden und Tagen, dass wir daran erinnert werden und dass wir in diesem Sinne den Weg weitergehen an deiner Hand. Amen.